Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute mit
Alex Emunds, hallo.
Und Markus Waldner ebenfalls, hallihallo. Alex, OnePlus hat interessante neue Geräte vorgestellt.
Ganz genau. Letzte Woche haben sie OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro vorgestellt. OnePlus war ja auch im Vorfeld schon fleißig dabei, seine neue Smartphone-Generation zu bewerben, also deutlich transparenter als es andere machen. Also man konnte fast zugucken, wie, sagen wir mal, in einem Zeitraum der letzten 7 bis 10 Tage davor Pressemitteilungen reinkamen, also abseits von diesen ganzen Leaks und Gerüchten, im Sinne von, dass OnePlus einfach eine Kooperation hat mit einem schwedischen Kamerahersteller, dass welcher Prozessor verbaut ist, wie der Ladestandard ist. Also eigentlich war die OnePlus-Serie schon vorgestellt, ohne dass die offiziell vorgestellt wurde. Wenn man die OnePlus-Seite besucht hat, waren beide Smartphones schon zu sehen. Also man konnte genau sehen, wie die Kamera aussieht, man konnte die Rückseite sehen und der CEO von OnePlus war auf Twitter fleißig unterwegs, hat dann das Display beworben, dann konnte man natürlich auch die Vorderseite schon sehen, man wusste genau, wie es aussieht, man wusste, dass das OnePlus 9 Pro wieder ein Curve-Design hat, also mit den abgerundeten Seiten, so wie das OnePlus 8 Pro. Also viel überraschend war es nicht. Das Einzige, was es noch dazu gab, war die OnePlus Watch, also die gab es natürlich auch schon als Leak, aber das war dann noch eher mal so eine neue Sache. Aber nichtsdestotrotz, egal wie viele Gerüchte, Leaks und auch offizielle Ankündigungen es gab, die beiden Smartphones sind sehr spannend. Ich habe beide getestet und die sind wirklich, um es erstmal mit einem Satz vorweg zu sagen, wir können ja nochmal ins Detail gehen, aber die sind wirklich sehr gut. Kosten natürlich auch eine Stange Geld, aber sind trotzdem sehr gut.
Das wollte ich gerade sagen. Früher war OnePlus eigentlich hauptsächlich auch dafür bekannt, sehr, sehr gute Technik zu einem sehr günstigen Preis anzubieten, das ist ja jetzt auch nicht mehr so richtig wirklich der Fall. Richtig günstig sind die eigentlich nicht mehr.
Nein, richtig günstig sind die nicht mehr. Wenn du vom Pro-Modell ausgehst, dann sind wir dabei in der höchsten Speicherkonfiguration auch schon bei 1000 Euro. Das normale, also ohne Zusatz, kostet dann ab 700 Euro und dann jeweils immer 100 Euro mehr. Also das OnePlus 9 Pro ist dann auch schon für 900 zu bekommen. Mit 128 GB Speicher.
Da hättest du früher 2 OnePlus-Geräte für bekommen für das Geld.
Das auf jeden Fall. Nur muss man dann trotzdem sich die Smartphone-Kategorie angucken. Man muss sich einfach die Preise der Mitbewerber angucken. Wenn man halt ein neues Ultramodell von Samsung hat, dann ist das einfach nochmal 300 Euro teurer ungefähr.
Ist richtig, ja.
Das muss man natürlich bedenken. Allerdings sind die OnePlus-Smartphones preisstabiler als so manches Samsung-Gerät. Das wissen wir ja, wenn wir unsere Preischecks mal machen und Überprüfungen machen, wie schnell die Preise fallen. Gerade auch bei so einem Galaxy Z Fold, was ja irgendwie schon mal über 600 Euro günstiger war. Und wir reden ja hier von einer Marktpräsenz erst seit September letzten Jahres. Das ist dann schon krass. Die Smartphones von OnePlus sind dann noch ein bisschen stabiler.
Appeliger,
kann man so sagen. Wobei ich jetzt die Tage habe ich mir ein Angebot von Amazon angeguckt. OnePlus 8 war das, was ja dann ungefähr ein Jahr alt ist. Da, wenn man jetzt nur mal von der UVP des Herstellers ausgeht, waren wir dann auch schon über 200 Euro drunter. Also da kann man dann schon noch drauf spekulieren, gerade weil OnePlus ja jetzt auch andere Kanäle bedient als nur die eigene Webseite. Da hat man dann über so Händler wie Amazon dann vielleicht schon mal Glück, nach einer gewissen Zeit dann doch das ein oder andere Angebot zu bekommen.
Klingt doch gar nicht so verkehrt. Was können denn die neuen OnePlus-Geräte?
Die können
Warum
vor allem
man die kaufen?
Sehr gute Fotos machen. OnePlus bewirbt das hier mit Hasselblad, also wem das was sagt, das ist, oder wem das eben nicht sagt, das ist ein schwedischer Kamerahersteller, das ist so eine Traditionsfirma, kann man sagen. Und die sind eine Partnerschaft eingegangen und die soll ein bisschen länger dauern. Der erste Schritt ist beim OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro ist das, ja, sind das so. Also sind die Kompetenzen so auf Software-Ebene eingeflossen und nachher soll es auch Hardware-seitig was geben. Also prominent ist erstmal hinten dieser Hasselblad-Schriftzug zu sehen. das muss ja erstmal nichts heißen. Also, ne, das heißt ja nicht nur, weil irgendwie groß Werbung damit gemacht wird, dass da auch besonders tolle Fotos bei rauskommen. Im Falle der OnePlus 9 Serie muss man aber sagen, gerade, wir testen ja auch mal gerne die Lowlight-Performance von Smartphones, also wie sich verhalten bei ganz schlechtem Licht. Das ist ja auch sehr vielen Leuten sehr wichtig. Das ist auch den Kameraherstellern sehr wichtig, weil sie ja da extra Nachtmodi integrieren, die man dann anwählen kann in der Kamera-App, die dann das Ganze nochmal mit zusätzlicher KI optimieren. Und ich kann für beide Modelle sprechen, dass sie wirklich sehr gute Nachtaufnahmen machen. Ich habe es dann ja auch außerhalb von unserer Testtafel im Labor geprüft und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Für meinen Geschmack das OnePlus 9 Pro noch mal ein bisschen besser. Das hat auch noch mal ein paar andere Kamera-Features. Also hat einen größeren Zoom bis 30-fach, OnePlus 9 ist nur bis 10-fach und die Zoom, also gerade in den höheren Stufen sind beim OnePlus 9 Pro noch mal besser. Ich habe es hier mit von einer gewissen Entfernung mit dem Berliner Fernsehturm ausprobiert und die Details sind beim OnePlus 9 Pro dann doch deutlich noch mal besser. Also hier sind die beim 9er noch etwas unscharf. Also wer da Wert drauf legt, der sollte sich vielleicht
braucht mal das Pro-Modell angucken.
Wobei wir dann natürlich aber auch wieder, wo wir eben waren, beim Preis sind, also 200 Euro Aufpreis, das ist schon relativ viel. Das muss man sich halt überlegen, ob die Vorteile von dem Pro-Modell ja für einen persönlich dann auch diesen Aufpreis wert sind. Also nochmal
ganz. Ja, man kann es natürlich auch umgekehrt sehen. Man kann sagen, wenn man eh schon so viel Geld ausgibt, kann man auch gleich den Aufpreis noch mitbezahlen und hat dann gleich was Gescheites.
Ja, wobei das wäre schon sehr hart ausgedrückt, Gescheites, weil das OnePlus 9 ist eigentlich.
Ja, 30-facher Zoom, das ist ja schon ordentlich.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nicht leugnen. Nur muss man sich die Frage stellen, dann selber, ob ich diesen hohen Zoom-Modus brauche, wenn die Kamera an sich wirklich schon sehr gute Aufnahmen macht, was die Kamera des OnePlus 9 ja eben macht. Eine andere Sache ist zum Beispiel das Design. Also das OnePlus 9 Pro hat ja, wie ich eingangs gesagt habe, ein Curve-Design. Also die Displayseiten sind abgerundet, was eben das OnePlus 9 nicht hat. Das bleibt aber letztlich Geschmackssache. Nur sind dieses Curve-Design ist ja auch irgendwie so ein bisschen was, was bei den Oberklasse-Smartphones angefangen hat, beispielsweise Galaxy S10 Plus oder halt generell bei Samsung, die halt mit starken Abrundungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Auch für mich wirkt es ein bisschen edler, wenn ich das Pro-Modell in der Hand habe im Vergleich zu dem OnePlus 9, weil also mir fällt kein Mittelklasse-Smartphone beispielsweise ein, was abgerundete Displayseiten hat. Und da wirkt das OnePlus 9, ohne dass es jetzt abwertend ist und ohne dass es jetzt, also es ist genauso gut verarbeitet und hochwertig, aber das wirkt eher wie in Richtung Mittelklasse-Design. Das muss man sich halt überlegen.
Okay.
Das Display ist jetzt halt ein bisschen
Dafür ist es eigentlich ein bisschen zu teuer, finde ich, für Mittelklasse-Design.
Definitiv zu teuer. Mit ab 700 Euro ist es zu teuer. Aber eigentlich, auch wenn mir jetzt persönlich das Pro-Modell besser gefällt, weil ich auch seit Jahren dann S10 Plus-Nutzer bin, ist es trotzdem ein sehr gutes Smartphone. Das muss man einfach für sich selber wissen. Also das heißt jetzt nicht, dass irgendwie die Displayseiten, das sieht man natürlich, weil sie natürlich nicht abgerundet sind, etwas breiter an den erscheinen. Aber grundsätzlich ist das Design ja nun ähnlich. Die Ränder sind sehr schmal, so wie man es auch erwartet bei einem Smartphone in der Preisklasse. Das haben andere, die deutlich günstiger sind. Die sind, wenn man es mal so ausdrücken will, nicht so nah an den Rand gezogen, das Display. Also die sind dann teilweise schon deutlich breiter. Da muss man sich jetzt auch beim 9er keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie billig oder zu wenig wirkt. Das Display ist ein bisschen kleiner, 6,55 Zoll im Vergleich zu 6,7 beim Pro-Modell, aber das kannst du auch nicht sehen, wenn du die nicht nebeneinander legst. Durch das Curve-Design auch oder halt allgemein durch das Design ist das Pro-Modell auch ein bisschen länglicher, aber du musst sie nebeneinander legen. Das ist einfach so.
Und ansonsten so Prozessorleistung etc., also generell von der Performance, gibt es Unterschiede zwischen dem Pro-Modell und dem Standardmodell?
Nein, der Prozessor ist gleich. Das OnePlus setzt hier auf den neuen von Qualcomm, den Snapdragon 888. Der ist der, also das ist der aktuelle Oberklasse-Chip von Qualcomm, der auch zum Beispiel so wie das Xiaomi Mi 11, das war das erste, was offiziell vorgestellt wurde im letzten Dezember für China, ist aber bei uns auch schon draußen mit dem gleichen Prozessor. Und jetzt kommen die anderen so nach und nach, zum Beispiel auch Oppo Find X3 Pro, das wird da auch benutzt. Und die Performance ist erstklassig. Das ist nicht nur auf dem Papier so, sondern auch in der Praxis natürlich. Da braucht man sich keine Gedanken machen, dass dieses Smartphone irgendwie irgendwelche Performance-Probleme hat. Ganz im Gegenteil. Hier ist, also das ist der aktuell schnellste Prozessor, den wir haben. Und darauf kann man sich dann sozusagen ausruhen. Kommt natürlich noch dazu, 120 Hertz Display, genauso wie beim OnePlus 8T auch. Was dann eben einfach bestimmte Anwendungen nochmal flüssiger aussehen lässt. Im Unterschied zum 9er Modell hat das Pro nochmal eine adaptive Wiederholrate. Das heißt, man kann jetzt nicht voll auf 120 Hertz das sozusagen erzwingen, sondern es wird halt je nach Anwendung angepasst, was die Akkulaufzeit schonen soll. Aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, im Test hat das also keine Stunde länger durchgehalten, das Pro-Modell. Und das ist eigentlich, das wirkt jetzt.
Hätte ich es doch anders erwartet.
Entschuldigung, was meinst du?
Das hätte ich anders erwartet.
Das wirkt jetzt vielleicht viel in der Praxis. Ja, 50, 55 Minuten länger ist schon viel in so einer Notsituation. Das mag ja alles sein. Aber wenn man das Handy normal im Alltag nutzt und auch Lademöglichkeiten hat, dann ist das kein Problem. Laden übrigens mit 65 Watt. Wie auch beim OnePlus 8T.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich. Der Name.
Wie lange braucht's?
Was? Bitte? Entschuldigung?
Wie lange braucht's? Also die Aufladung?
Ich glaube, OnePlus wirbt hier mit. Oh, müsste ich nochmal nachgucken. Aber es ist auf jeden Fall unter einer Stunde, die erreicht werden soll von 0 bis
100%. Ist doch in Ordnung. Ist doch okay.
Ja, und das ist auch nochmal. Warp Charge Technologie, so nennt OnePlus eben dieses Schnelllade-Feature, das hat nochmal ein T hinten dran bekommen, das, wenn man jetzt nur von den Herstellerangaben angeht, ist diese neue Version nochmal schneller als die alte mit 65 Watt. Also, sollen irgendwie intern noch Verbesserungen durchgeführt worden sein. Beim OnePlus 9 Pro ist aber noch an anderer Stelle etwas neu, kabelloses Laden mit 50 Watt. Also das ist auf jeden Fall sehr ordentlich.
Das ist auch sehr ordentlich, muss ich sagen. Also gerade 50 Watt ist bei kabellos ja keineswegs schon Standard, sage ich mal.
Nein, genau. Und da gibt's auch einen eigenen Stand für, den verkauft OnePlus optional. Rund 70 Euro, glaube ich, kostet der. Da kann man das Smartphone dann auch quer reinlegen. Wenn man beispielsweise ein Video gucken möchte oder so, während das auflädt, dann hat man das nicht nur im Hochformat. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Hier muss man auch gucken, wieder der persönliche Geschmack, wenn einem das sehr wichtig ist, dass man das mit 50 Watt aufladen kann, dann bleibt einem ja nur der Griff zum Pro-Modell. Das normale 9er kann auch die 65 Watt, ganz normal, kabelgebunden. Kabellos sind es aber nur 15 Watt. Das muss man halt bedenken dann.
Gut, muss man ein bisschen mehr Zeit zum Aufladen dann im Endeffekt wieder einplanen.
Ja, aber wenn ich zum Beispiel ich persönlich benutze ganz selten induktives Laden und wenn ich dann ein Handy habe, was ich mit 65 Watt kabelgebunden aufladen kann, dann reicht es mir vollkommen aus. Natürlich Wert drauf.
Also dieses kabellose Laden finde ich vor allem interessant. Da ist halt die Infrastruktur noch gar nicht da, dass du in Zukunft in Cafés, in Restaurants, an Flughäfen, Bahnhöfen und so weiter aufladen kannst. In Frankfurt am Flughafen gibt's das beispielsweise schon. Dass du praktisch, je nachdem, wo du halt gerade am Gate bist, tatsächlich einfach kabellos aufladen kannst. Aber das ist ja absolut noch nicht Standard. Also insofern, das dauert ja alles noch Jahre. Und ich glaube, akkuschonender ist es auch, wenn man kabelgebunden auflädt. Und wenn es dann zudem noch schneller geht, ist das natürlich momentan noch die bessere Alternative.
Ja, aber die Frage ist natürlich auch, wenn ich unterwegs bin, irgendwo im Friseur oder im Café und lege dann mein Handy drauf, was das für eine Ladetechnologie ist. Da muss es ja natürlich auch die Maximalleistung des Smartphone-Akkus unterstützen. Ich glaube nicht, dass jeder Friseur da eine Ladematte liegen hat, die 50 Watt unterstützt, nur als Beispiel jetzt.
Das glaube ich auch nicht, ne?
Ja, genau.
Das ist richtig.
Ja.
Du hast ja auch mal 5G getestet mit den neuen OnePlus-Geräten.
Ganz genau, richtig. Ich bin ein bisschen in Berlin unterwegs gewesen. Ich habe in das Pro-Modell eine 5G-fähige SIM von der Telekom eingelegt und in das normale habe ich eine 5G-fähige Vodafone eingelegt. Ich habe die dann auch nicht mehr geswitcht, weil beide Smartphones die gleiche Technologie haben. Also kann man davon ausgehen, dass wenn ich die jetzt andersrum eingelegt hätte, dass da ähnliche Werte bei rausgekommen wären. Und ja, ich war ein bisschen unterwegs. Ich habe jetzt nicht, also bei der Telekom, das Telekom-Netz in Berlin, da haben wir ja schon so einige Erfahrungen mitgemacht. Da wissen wir ungefähr, wo wir mal, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, schnell hingehen können und ein paar Tests machen können. Bei den anderen muss man eben ein bisschen gucken. Und ich bin jetzt erstmal so rangegangen, dass ich einfach ein bisschen rumgefahren bin und einfach mal geguckt habe, wie sieht das eigentlich hier aus. Und ja, kurz zusammengefasst, beide Smartphones sind Smartphones, denn also 5G-Smartphones der neuesten Generation. Das heißt, die haben jetzt zum Stand jetzt nicht die diese Anfangsschwierigkeiten, wie es die der ersten Generation hatten. Zum Beispiel das S10 5G oder wie hieß das nochmal, das Huawei, das große mit dem 7,2 Zoll Display.
Huawei mit 20X 5G, genau.
Genau, also hier haben wir, was ja ganz wichtig ist, dass die Smartphones nicht nur die hohen Frequenzen...
Also sind quasi dritte Generation. Genau, erste Generation richtig. Waren die nur N78 konnten, also nur genau. Den 3500 MHz-Bereich.
Genau.
Zweite Generation, würde ich sagen, sind so die Geräte, die im vergangenen Jahr weitgehend rausgekommen sind. Wobei OnePlus ja mit dem 8T auch im vergangenen Jahr schon eins rausgebracht hat, das alles konnte. Aber ansonsten war ja im vergangenen Jahr das Problem, dass viele LTE 5G Frequenzkombinationen nicht funktioniert haben.
Ganz
und
genau.
Jetzt die dritte Generation sind eben die Stand jetzt alles können.
Ganz genau. Und die Erfahrung kann ich jetzt auch bei den neuen OnePlus Geräten bestätigen. Und das ist aber auch nicht nur bei denen so, sondern auch jetzt bei den 3-4 Geräten, die ich vorher schon getestet habe, die das neue Xiaomi, das neue Oppo, die können das auch alle. Also da
das
sollte
war
man
eigentlich zu erwarten.
Bitte, Entschuldigung.
Das war zu erwarten, sag
ja.
ich mal.
Ja, musst du auch, sonst kannst du es nicht verkaufen. Also, sonst, wenn du dich daran anlehnst, an die.
Ist ja im Endeffekt auch mit der Mehrwert gegenüber den Vorjahresmodellen, weil das ist ja immer so die Frage, lohnt es sich denn umzusteigen, wenn man gerade im vergangenen Jahr erst ein neues Handy gekauft hat? Vom 8T auf irgendein 9er wahrscheinlich nicht, oder?
Nee.
Lohnt sich
sagen, wenn man das 8T noch hat, weil das auch noch einen sehr guten Prozessor hat und auch die Kameraleistung, die ist auch in Ordnung. Und Schnellladetechnologie ist genauso. Und also brauchen wir nicht umsteigen. Genauso, wenn OnePlus, also die Update-Politik von OnePlus ist ja auch relativ transparent. Die sagen 2 Jahre Android-Updates und dann ein weiteres Jahr noch, also insgesamt 3 Jahre dann Sicherheits-Updates. Da muss man jetzt noch nicht zwangsweise umsteigen, nur weil man glaubt, man hätte ein altes Gerät, das auf keinen Fall. Also ich, meiner Meinung nach, braucht man dann auch nicht, also wenn man keinen Wert jetzt unbedingt auf 5G legt, braucht man auch jetzt nicht von dem 8er umsteigen. Wobei die ja eigentlich auch ein Update bekommen haben.
Ja, das stimmt zwar, aber das Problem ist natürlich, dass teilweise bei den Vorjahresmodellen die Hardware gar nicht das unterstützt, was man bräuchte. Das gleiche Problem haben ja auch Samsung und Apple beispielsweise, dass eben die Geräte, sprich von der Hardware her begrenzt sind. Also sprich benachbarte Frequenzbereiche nicht kombinieren können, wenn also LTE und 5G mit Midband und Low-Low-Band in Kombination, also beispielsweise 700 und 800 MHz in Kombination oder 1800 und 2100 MHz in Kombination, ist halt teilweise wirklich eine hardwaremäßige Einschränkung. Und das ist eben der große Vorteil von den neueren Geräten, wo eben das OnePlus 8T auch schon dazugehört, dass diese Einschränkung halt eben nicht mehr besteht.
Genau.
Ganz kurz. Kurzes Fazit zum Ende.
Ja. Kurzes Fazit zum Ende. Zwei sehr gute Smartphones, die ich nicht, wo ich nicht sagen kann, dass ein oder andere ist besser, außer wie ich es halt ausgedrückt habe, dass ich besser finde, dass die Kamera flexibler ist von dem OnePlus 9 Pro, dass ich die Lowlight Performance ein bisschen besser finde, dass ich mir persönlich das Design besser gefällt. Aber das sind alles so Sachen, die kann nur der Einzelne für sich selbst beantworten. Weil das ist wirklich klar. Sachen des persönlichen Geschmacks, weil das OnePlus 9 auf Augenhöhe mit dem OnePlus 9 Pro ist. Das sind einfach nur Zusatzfeatures, die das OnePlus 9 Pro bietet, die jetzt aber nicht unbedingt, wo man nicht unbedingt sagen kann, das Smartphone ist jetzt um ein so Vielfaches besser, das OnePlus 9, das braucht man nicht. Das kann man nicht sagen.
Und ansonsten, wer noch ein bisschen tiefer einsteigen würde, in den Shownotes verlinken wir natürlich auch die Testberichte nochmal, ist ja klar.
Genau, in den Testberichten gibt es dann auch ein Video, da haben wir beide Smartphones auch in Bildern miteinander, also in Bewegtbildern miteinander verglichen.
Sehr, sehr schön. Alex, ich danke dir.
Ich danke dir, Markus.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.